Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Kolumbien gilt heute als eins der progressivsten Länder Lateinamerikas. 2022 entschied das Verfassungsgericht, dass Schwangerschaftsabbrüche bis zur 24. Woche straffrei sein sollen. Und das ist ein historischer Sieg der feministischen Bewegung der Grünen Welle. Doch Gesetze verändern nicht automatisch die Realität. Hunderte Femizide jedes Jahr, Gewalt gegen Transpersonen und ein Land, das jahrzehntelang vom bewaffneten Konflikt geprägt war. Wie progressiv ist Kolumbien wirklich? Darüber spreche ich heute anlässlich des 8. März mit unserer Korrespondentin Katharina Wojcenko in Bogota. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Fernverbindung, dem Auslandspodcast der Taz. Hier sprechen meine Kolleginnen und ich einmal die Woche mit einem unserer Korrespondentinnen über das Auslandsthema der Woche. Ich bin Anastasia Snelli und grüße heute nach Bogota. Hallo Katharina.
Grüß dich Anastasia und alle, die hier zuhören.
Bald 8. März, da gehen Feministinnen in Deutschland, aber auch in Kolumbien auf die Straße. Wie sieht es denn aus? Hängen schon Plakate an den Mauern in Bogota? Reden Leute darüber? Wie sieht die Mobilisierung aus?
Sagen wir es mal so, Bogota ist eine der Städte, die weltweit bekanntesten ist für Graffiti. Und ein Großteil der Graffitis haben sowieso mit Frauenrechten zu tun. Das heißt, wir haben rund um das Jahr so optische Erinnerungen an den Kampf der Frauen für mehr Gleichberechtigung und für alle anderen. Und das ist das ganze Jahr präsent. Also Flugblätter wurden jetzt nicht so groß verteilt, aber ich habe gesehen, dass vor ungefähr einer Stunde hat El Tiempo, das ist eine der größten Zeitungen hier, auf Instagram einen Post veröffentlicht, wo all die Gesetzesvorhaben, die mit Frauenrechten zu tun haben, die gerade im Parlament behandelt werden, schon mal als Vorgeschmack für den 8. März aufgewärmt wurden und erklärt wurden, hey, was wird denn gerade behandelt, was ist die Debatte? Und ansonsten, ich sag mal, der 8. März an sich, da muss man nicht groß mobilisieren, das ist klar, da sind die Leute hier auf den Straßen. Das ist ein fester Termin im Kalender. Das Einzige ist, dieses Jahr sind am 8. März auch Parlamentswahlen. Das könnte dem Ganzen etwas die Show stehlen.
Also viel los in Kolumbien im März auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Wie kann ich mir denn sonst jetzt unabhängig von den Wahlen dieses Jahr den 8. März so vorstellen? Vielleicht kannst du da ein wenig erzählen. Gibt es da noch viel Musik? Ist es in das große Kundgebung oder Protestmärsche in den großen Städten, aber
ja,
auch ländlich?
Ja, das sind große Märsche. Also auch in kleineren Städten gibt es Märsche. Und für mich ist es so ein bisschen, zum Teil ist es schon so ein bisschen ritualisiert. Also ich kenne die Bildsprache schon ein bisschen auswendig an all den Jahren. Also in der Regel erscheinen dann ganz viele Fotos von sehr bunt geschminkten Frauen. Auf dem Titelblatt landet meistens eine, die oben ohne ist, die sich dann die Brüste bunt bemalt hat oder auch nicht. Und die Plakate mit sehr starken Parolen, wo dann auch nochmal auf die ganzen Anliegen hingewiesen wird, mit Daten, mit Fakten, mit cooler Musik, mit Tänzen. Also diese ganzen Sprüche, die da geschrien werden, die haben einen coolen Rhythmus. Die sind meistens auch noch mit Trommeln begleitet. Also das ist irgendwie auch einerseits Party, aber andererseits weiß man, es ist total ernst. Und ja, für mich, für die Berichterstattung fand ich immer ganz interessant, dass das so ein Tag ist, wo normalerweise alle Fotos, die in den Medien erscheinen, von Fotografinnen sind. Und ich habe mit Fotografen gesprochen und die haben gesagt, naja, wir gehen da nur hin, wenn uns das Medium versichert, dass unser Equipment versichert ist, weil es dann auch Angriffe auf männliche Fotografen gibt, die da fotografieren bei diesen Ereignissen. Und dass sie das dann halt nicht machen. Und es ist auch so ein riesiges Fest der Weiblichen, wenn ich weiblich sage, meine ich auch das Sternchen mit. Also Solidarität und...
Jetzt hast du ja gerade schon erzählt von den bunten Farben und von den Titelbildern, von vielleicht bemalten Brüsten. Welche Rolle spielt denn noch die Farbe Grün? Also die grünen Halstücher waren ja ein Symbol der feministischen Pro-Choice-Bewegung, inspiriert von Argentinien und dann auch in Kolumbien. Wie sichtbar ist denn dieses Symbol noch im Alltag, auf Demonstrationen, an Unis, in kleineren Städten, überall?
Das ist dabei, das ist definitiv dabei. Dann gibt es auch noch so lila Fahnen, aber die grüne ist definitiv präsent. Auch im Alltag, also das sehe ich zum Teil auch, wenn ich in Wohnungen komme, dass es da hängt zum Beispiel. Als ich war in Argentinien, vor 2 oder 3 Jahren, da hat mir eine Freundin das geschenkt, weil sie gesagt hat, so von uns kommt das Original, nimm das doch bitte mit nach Kolumbien. Und es gibt auch Künstlerinnen, die anlässlich des 8. März dann so Sondereditionen herausgeben, wo dann halt auch das künstlerisch verarbeitet ist. Das ist dann jetzt nicht unbedingt das grüne Tuch, aber auf den Fotos sieht man es definitiv. Also nur weil jetzt es ist ein Gesetz dazu gibt, heißt es ja noch lange nicht, wie du zu Recht gesagt hast in der Einleitung, dass es in der Praxis dann auch umgesetzt wird, gell? Also die Sprüche sind ein bisschen abgeändert, aber im Kern ist es dasselbe und dieses Verbundensein, was ja nicht nur sprachlich ist, es ist ja ein Großteil des Kontinents spricht die gleiche Sprache. Das heißt, es ist viel einfacher, sich zu vernetzen, sich auszutauschen. Und das ist an dem Tag definitiv präsent.
Und was ja dann auch irgendwie ein guter Name ist, dass die Bewegung sich so Grüne Welle nennt, die sozusagen überall rüberschwappen könnte und vielleicht auch noch muss in ein paar Ländern. Für die Vorbereitung habe ich mich dann auch noch ein wenig eingelesen und war schockiert auch festzustellen, dass jetzt nicht überall in Lateinamerika die Abtreibungsgesetze so progressiv sind. Jetzt Beispiel El Salvador, wo es ja noch ein totales Verbot gibt, was ja total krass ist, wo man selbst für Fehlgeburten kriminalisiert werden kann. Und in Kolumbien war es ja besonders das Bündnis Causa Justa, was aus ganz vielen Organisationen besteht, die sich eingesetzt haben dafür. Was glaubst du denn, warum war ausgerechnet Kolumbien so offen für diesen Schritt?
Also offen, ich sag mal, es war ein Kampf. Es war tatsächlich ein Kampf, aber es haben sich sehr viele geeinigt dafür. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Also zum einen das Recht auf Selbstbestimmung, aber es hängt halt auch mit vielen anderen Dingen zusammen. Manchmal wird diese Debatte ja noch so geführt, oh, das sind Frauen, die sollten besser aufpassen, die könnten ja, die haben ja alle Mittel und so. In Kolumbien kommt es halt auch noch dazu, es gibt sehr viele Teenager-Schwangerschaften, viele Kinder, also Mädchen, die schwanger werden. Das heißt, es wurde aus einer Vergewaltigung erzeugt, das Kind. Und es wurde auch letztes Jahr erst die Kinderehe verboten. Also da kommt vieles zusammen. Also es gab, vor ein paar Jahren habe ich eine Geschichte gemacht und da war eine mittlerweile komplett veraltete Zahl, aber es waren über 50% der Kinder, die auf die Welt kamen, in Kolumbien waren nicht erwünscht. Und wenn man sich dann noch die Teenager-Schwangerschaften anschaut, dann ist klar, also vieles ist aus Gewalt entstanden. Frauen und Mädchen sind auch traditionell Kriegsopfer, Opfer des bewaffneten Konflikts, wenn man den Körper der Frauen beherrscht oder die als Ware weiter verschenkt, um irgendwelche Anführer von bewaffneten Gruppen da zufriedenzustellen, sage ich jetzt mal. Das ist ein Thema, das aus vielen verschiedenen Perspektiven so ist. Und ich glaube, deswegen waren viele Teile der Gesellschaft da bereit, da was zu tun dagegen. Und das andere ist, diese Frist, die jetzt 24 Wochen ist, die ist immer noch zum Teil sehr schwierig einzuhalten, weil ich meine, Kolumbien ist ein Land, wo es zum Teil wahnsinnig schwierig ist, medizinische Versorgung zu kriegen. Das heißt, bis du rausgefunden hast, dass du schwanger bist und dann noch einen Arzt findest, oder eine Ärztin, die dir hilft, die Schwangerschaft, die du nicht willst, zu beenden, kannst du über das Limit relativ schnell kommen, gell? Bis du die Reise angetreten hast, das Geld beieinander und so weiter und so fort. Und es gab halt auch immer wieder und gibt es Todesfälle deswegen, weil die Frauen einfach keine und Mädchen keine Möglichkeit hatten, sicher abzutreiben. Also ein Symbol, was halt auch öfter aufgetaucht ist, ist der Kleiderbügel. Und da kann man sich vorstellen, was das in dem Körper anrichtet. Und ich meine auch die Tatsache, dass du gegen deinen Willen ein Kind austragen musst. Das sind einige Debatten, die total spannend sind und die da gesellschaftlich geführt wurden und die dann dazu geführt haben, yes, ja, ja, wir machen das jetzt.
Expertinnen sprechen von über 35.000 Betroffenen von sexualisierter Gewalt mindestens während des Bürgerkriegs. Du hast auch schon mal angesprochen, dass jetzt diese Debatte weitergeht. Wie wird diese Erfahrung, die Leute erlebt haben, Geschichten, die sie hören, wie prägt das die feministische Bewegung und die Debatten in Kolumbien bis heute?
Was definitiv ein Thema ist, ist, dass der Körper ein Schlachtfeld des Krieges ist. Also das ist klar. Und dieses Bewusstsein herrscht davor. Und dementsprechend heißt es, wenn ich mal eben über meinen eigenen Körper bestimmen kann, dann ist es ein Teil des Friedensprozesses letztendlich auch, gell? Zum Beispiel gibt es indigene Gemeinden im Norden von Kolumbien, wo es Matriarchat gibt. Und dann haben die bewaffneten Gruppen bewusst versucht, die Frauen zu vergewaltigen, um den Willen der Gemeinschaften zu brechen. Oder Transfrauen wurden explizit besonders angegriffen im bewaffneten Konflikt. Und deswegen gibt es auch besonderes Augenmerk auf im Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla und diese Gruppen besonders zu beachten. Also das Bewusstsein, dass die besonders, also mehrfach Opfer wurden und zum Teil wegen des Geschlechts, der Geschlechtsidentität, das ist definitiv da und das prägt die Debatte. Mein Eindruck ist, dass in Lateinamerika generell das Feminismus nicht ein Feminismus ist, sondern Feminismen und dass das Bewusstsein größer dafür ist, dass es Intersektionalität geht. Also das heißt, dass du nicht nur Frau bist, sondern du bist gleichzeitig Indigene, du bist gleichzeitig Afro, du bist gleichzeitig, ist damit eine soziale Frage verbunden. Es ist deutlich vielfältiger und dass Feminismus einfach für eine Afro-Kolumbianerin was komplett anderes bedeuten kann, als für eine indigene Frau oder eine Städterin oder für eine Transfrau. Also das ist deutlich ausgeprägter hier. Und da spricht dann auch, eine Komponente ist auch dieses, ja, Kriegsopfer. Opfer des bewaffneten Konflikts, dass einfach verschiedene Facetten von Gewalt dann in einem Menschen zusammentreffen können, diesen, ja, letztendlich auch, ja, diesen Kampf auch deutlich bedeutender. Und das finde ich absolut bereichernd für mich, so als Ausländerin, die hergekommen ist. Also das finde ich, ich glaube tatsächlich, dass mich persönlich von den vielen Dingen, die ich hier gelernt habe, die Feminismen für mich am allerbeeindruckendsten waren.
Die Person an der Spitze Kolumbiens ist am Ende des Tages aber trotzdem ein Mann, Gustavo Petro. Viel Hoffnung gab es, als er gewählt wurde. Er wollte soziale Gerechtigkeit durchsetzen, aber die Lage ist politisch angespannt. Die Opposition ist sehr stark und da haben wir auch schon drüber gesprochen. Am Sonntag kämpfen ja nicht nur die Feministinnen für ihre Rechte, es finden auch Wahlen statt, Kongresswahlen und Vorwahlen. Welche Rollen spielen denn diese Themen, die wir hier diskutieren, im Wahlkampf?
Also im Parlamentschaftswahlkampf, wenn ich mir die Plakate anschaue, ist erstaunlich inhaltsleer. Also da ist bestenfalls das Foto drauf mit Glück der Vorname und dann eine relativ leere Parole. Also ich war jetzt noch nicht auf einer Wahlkampfveranstaltung von jemandem, der vom Kongress oder Senat kandidiert, aber die Plakate sind relativ nichtssagend. Aber es ist wirklich platt, also... Weil du den Präsidenten angesprochen hast, Gustavo Petro hat ja die Wahl gewonnen, unter anderem mit Unterstützung der feministischen Bewegung. Er hat sich dann im Vorwahlkampf auch ab und an mal mit dem Halstüchlein gezeigt und in Diskussionsrunden mit Feministinnen. Und der Mann hat sich leider als totale Enttäuschung entpuppt. Wir haben schon so ein bisschen so Zweifel gehabt im Wahlkampf, weil er vorher nicht gerade als der Vorzeigefeminist bekannt war, sondern eher als so ein alter Macho und einer der Dokus, die er über sich selbst drehen ließ, hatte unter anderem den Inhalt, dass er zeigt, wie gut er tanzen kann und wie sehr das den Frauen gefällt. Und er hat jetzt in der Präsidentschaft einige Sätze abgelassen, wo sich die wichtigsten Vertreter denn der feministischen Bewegung haben sich dann komplett von ihm distanziert oder ich bin ja nicht misogyn, weil ich glaube, weil ich gerne Sex mit Frauen habe.
Oje.
Und über seine Liebhaberqualitäten und so Sprüche und von einer Afrofrau lasse ich mir doch das nicht sagen. Er bietet sehr viel Angriffsfläche und lässt so Sprüche ab, wo klar ist, dass er nicht genau verstanden hat, worum es der feministischen Bewegung geht und was die Frauen überhaupt aufregt, wenn er solche Dinge sagt. Und es gab ja auch, eins der Vorzeigeprojekte war so ein Gleichstellungsministerium von der Vizepräsidentin der Schwarzen, Francia Marquez. Das war ja auch so ein krasses Symbol im Wahlkampf. Afrofrau, Aktivistin, Umweltschützerin, angefeindet ohne Ende. Das Ministerium ist das mit der geringsten Budgetausführung der ganzen Regierung. Naja, und was dann jetzt nachkommt, es gibt von der Centro Democratico gibt es eine Präsidentschaftskandidatin. Das ist die Partei von dem Ex-Präsidenten Alvaro Uribe, ein rechts- bis rechtsextremer Typ. Und sie hat sich auch nie als Kämpferin für Frauenrechte hervorgetan und wird jetzt halt auf den Plakaten als die von Uribe angepriesen. Also da hat sie zum Teil nicht mal einen Namen. Mit etwas Glück, dann steht da noch Paloma auf separaten Plakaten. Aber was sie so als Qualitäten auszeichnet, damit wird jetzt nicht so groß geworben. Ansonsten kandidiert auch noch die Ex-Bürgermeisterin von Bogotá. Eine Frau mit Kurzhaarschnitt, total exotisch in Kolumbien. Und die
ist das so?
Eigentlich von der Grünen Partei ist und während ihrer Zeit als Bürgermeisterin Bogotá ziemlich ins rechte Spektrum abgerutscht ist und auch sich durch migrationsfeindliche, also gegen venezolanische Migrantinnen und Migranten Aussagen hervorgetan hat und Fehlinterpretation der Kriminalitätsstatistik.
Würdest du denn sagen, dass die feministischen Errungenschaften der letzten Jahre trotzdem abgesichert sind oder können die, kommt drauf an, wer jetzt gewählt wird, auch wieder ins Wanken geraten?
Also alles kann ins Wanken geraten. Nichts ist für immer. Also das ist ein Kampf, der ist für immer. Der Kampf, sobald man nachlässt, wird es zurückgehen. Also es gab ja auch dann Versuche, Dinge zurückzunehmen. Es gibt es immer wieder. Und es wird jetzt spannend, was für Leute in den Kongressen gewählt werden und in den Senat, weil diese Gesetze müssen ja durch zwei Kammern durch. Und wenn dann die Mehrheit nicht passen, dann kann der Präsident oder die Präsidentin sein, egal wer will. Ne? Also es braucht eine gesellschaftliche Mehrheit, für eine parlamentarische Mehrheit, um das durchzubringen und das auch dann entsprechend zu vermitteln. Also was vermutlich wirklich kommt, ist das mit der Beschneidung. Und das hat bislang auch einen sehr guten Dreh, also die Beschneidung zu verbieten. Und zwar, also das ist so ein Gesetz, das könnte tatsächlich vorbildlich sein im Sinne von, es ist gut durchdacht, es sind auch immer wieder dieselben Frauen dahinter, hinter diesen Gesetzen, die das formulieren und dann auch die Bewegungen hinter sich bringen und abstimmen und die Texte dann in die Bewegungen tragen, in die verschiedenen Organisationen, um zu gucken, hey, guck mal, ist es so in Ordnung, was sollte man da ändern und so weiter. Also kommt dann schon so ein bisschen, wenn diese Texte dann mal ins Plenum kommen, dann ist zumindest schon ein bestimmter gesellschaftlicher Rückhalt gesichert. Aber dieses, wie gesagt, dieses Anti-Beschneidungsgesetz, das ist zum einen getragen von zum Teil indigenen Frauen. Es hat eine Besonderheit, es sieht keine Strafe vor, weil in den indigenen Gemeinschaften und in den Afro-Gemeinschaften es Justamente, die Hebammen sind, die das an den Babys durchführen. Und die Hebammen sind ein wichtiger Teil der Gemeinschaft. Das heißt, das sind zum Teil Tanten, das sind zum Teil Großmütter, das sind respektierte Frauen. Und man kann nicht sagen, hey, das ist jetzt illegal und ihr kriegt eine Strafe, weil das die Gemeinschaften so stark, das wird die schädigen. Also man versucht dann halt zu sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr erlaubt, wir versuchen euch an Bord zu kriegen, dass innerhalb der Gemeinschaften dann Diskussionsprozesse kommen und man das dann halt wirklich mitträgt und die Frauen nicht als Paria auf einmal dastehen, sondern weiter geachtete Persönlichkeiten in ihrer Community sind. Also das finde ich schon sehr beachtlich.
Wie ja auch die Pro-Choice-Bewegung versucht hat vorzugehen in Kolumbien. Also da wurden ja extrem viele Leute abgeholt, da gab es verschiedene Organisationen, die sich angeschlossen haben, es waren ja irgendwie über 100, da wurde überlegt, wie machen wir das von rechtlicher Seite, welche Argumente sprechen auch fürs Gesundheitssystem, für die Frau an sich, in welche Kommunen gehen wir da rein, in welche Communities, also das ist ja dann auf sehr großem Fuß gewachsen, vielleicht auch etwas, was andere feministische Bewegungen lernen könnten von der kolumbianischen.
Auf jeden Fall. Also du kommst dem Thema nicht aus, du weißt genau, zu einer bestimmten Zeit gehst du nicht mehr zu Fuß. Du gehst nicht alleine. Du gehst nicht nach Hause. Du rufst ein Taxi und zwar über eine App, weil wenn du es auf der Straße anhältst, könnten sie dich entführen. Du nimmst die App und wenn du mit der App gehst, dann teilst du die Route mit jemandem per WhatsApp, damit die verfolgen können. Und das Nummernschild, falls dir was passiert. Du schickst allen, mit denen du auf der Party warst oder die du besucht hast, schickst am Ende eine Nachricht. Ja, ich bin gut angekommen. Und ich fand es am Anfang sowas von bemutternd. Das ist so ein komisches Wort, gell? Also so, dass sie dir sagen, hey, wenn du sicher daheim angekommen bist, schick mir doch eine Nachricht. Und das sagen sie den Männern nicht, das sagen sie den Mädels. Der Alltag ist für Frauen gefährlich und die sagen halt auch, mich schützt nicht der Staat, mich schützt nicht die Polizei, mich schützen meine Freundinnen. Das ist eins der Mottos, gell? Meine Freundinnen schützen mich, passen auf mich auf. Das kriegst du ja mit oder auch über die Social Media geht ständig immer so ein Aufruf, oh, so und so ist verschwunden. Hoffentlich finden wir sie wieder lebendig. Schaut mal, habt ihr jemanden gesehen? Meistens sind es Frauen, die dann gesucht werden. Ich sehe tagsüber keine Kinder allein, die sind immer in Begleitung. Na gut, ich bin in Bogota, aber auch sonst so in anderen Städten. Also, und alles nochmal mit besonderem Augenmerk auf Mädchen.
Katharina, wir werden es weiter beobachten mit dir in Bogota. Schauen, was der 8. März dort bringt und bei uns natürlich auch. Wirst du, vielleicht als letzte Frage, wirst du mit protestieren gehen dieses Jahr?
Ja, ich möchte dieses Jahr. Ich habe mir überlegt, die Ergebnisse von der Parlamentswahl kommen wahrscheinlich eher so später Nachmittag. Da kann ich schon noch auf die Straße gehen.
Dann wünsche ich dir da ganz viel Freude mit. Ich finde es ja immer ganz schön, das ist ganz empowernd, wenn man mit anderen Feministinnen gemeinsam auf die Straße geht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Frauen hier, die schöpfen ein ganzes Jahr Kraft raus aus diesen Begegnungen. Zu sehen, wir sind nicht alleine. Es ist beflügelnd.
Sehr gut. Dann wünsche ich dir einen beflügelten 8. März. Und wer mehr von dir noch lesen will, der guckt in die Femitas, richtig?
Ja. Ich habe dafür eine der führenden Kräfte hinter der Anti-Abtreibungsbewegung und für Frauenrechte in Kolumbien interviewt. Es ist ein krass motivierendes Protokoll, das zeigt, wie diese Frau Solidarität in vielen Aspekten ihres Lebens wirklich praktiziert.
Da bin ich gespannt. Die Ausgabe gibt's am Samstag im Kiosk und dann auf taz.de gibt es dann auch alle Inhalte. Dann danke für heute. Vielen, vielen Dank, Katharina, für das Gespräch. Vielen Dank auch an Daniel Fromm für die Produktion und das Fernverbindungsteam für die redaktionelle Betreuung. Bei Lob, Kritik und Anregung schreibt uns gerne an fernverbindung@taz.de. Liked und teilt diese Folge doch gerne mit all euren bekannten Familienmitgliedern oder Freundinnen. Teilt sie auf allen Demos, auf die ihr geht. Wir freuen uns besonders über Unterstützung über Taz zahle ich, dem freiwilligen Bezahlmodell der Taz.
Und damit vielen Dank, dass ihr reingehört habt und bis zur nächsten Woche. Ciao.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.